Ich darf dich ganz herzlich heute zu diesem Gottesdienst begrüßen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Du wirst mit einer weiteren Premiere belohnt, denn nicht nur haben wir im August erstmals Gottesdienste, sondern du hörst erstmals eine Predigt aus unserem Urlaub aus Schweden. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass wir vor unserem Urlaub so sehr viel zu tun hatten, dass wir es einfach nicht geschafft haben und so Teil 7, Teil 8 und der Teil der neuen Serie, auf die du dich schon freuen kannst, stärker noch aus unserem Urlaub kommen wird. Also, herzlich willkommen. Schön, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam erleben. Mich hat etwas sehr amüsiert an Rückmeldungen auf die Predigt von Hans-Georg letzten Sonntag. Jemand hat gesagt, er hätte gerne etwas Peinliches aus seinem Leben gehört. Nun, ich weiß nicht, was Hans-Georg alles Peinliches in seinem Leben erlebt hat und ich werde auch heute nichts Peinliches aus seinem Leben erzählen. Aber ich dachte, es wäre vielleicht an der Zeit, uns einmal diesen Johannes Markus vorzustellen. Johannes Markus, du erinnerst dich, der Dolmetscher, der Mitarbeiter von Petrus. Petrus nennt ihn seinen Sohn und er hat uns dieses Markus-Evangelium aufgeschrieben. Petrus ist in Rom gefangen. Er möchte, dass alles das, was er erlebt hat mit Jesus, dass wir das noch einmal hören, dass du das sogar heute erfahren kannst. Und so hat er diesen Johannes Markus gebeten, alle seine Erinnerungen aufzuschreiben. Aber wer war dieser Johannes Markus? Nun, er stellt uns sich vor, aber man muss schon ganz genau zuhören, wenn man hören möchte, wer dieser Johannes Markus ist. Hans-Georg hat uns letzten Sonntag hineingenommen in die Abendmahlszene, wo Jesus mit den Jüngern Abendmahl gefeiert hat. Und dann sind sie nach Gethsemane gegangen, wo Jesus gebetet hat und gesagt hat, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, dann bitte, Vater, lass ihn vorübergehen, aber wenn nicht, dann nicht. Und die Jünger sind eingeschlafen und haben es nicht geschafft. Und dann kommt Judas und verrät Jesus und verrät ihn mit einem Kuss. Und sie kommen mit Speeren und Schwertern schwer bewaffnet, um Jesus gefangen zu nehmen. Und dann erinnert sich Petrus, dass alle ihn verlassen haben. Aber einer hat ihn nicht verlassen. Ist dir das aufgefallen? Es ist der Flitzer in der Bibel. Weißt du, was ein Flitzer ist? Ein Flitzer, wenn du bei Wikipedia nachliest, ein Flitzer ist ein Mensch, der auf einer öffentlichen Veranstaltung durch das Geschehen läuft, wobei er häufig ganz oder teilweise unbekleidet ist. Glaubst du, dass es so einen Flitzer in der Bibel gibt? Ja, es gibt diesen Flitzer, dem der Sänger Ray Stevens 1974 auch mit seinem Nummer-1-Hit The Streak ein Denkmal gesetzt hat. Es war Hit in den USA und Großbritannien. Der unbekleidete Flitzer in der Bibel. So stellt uns sich Johannes Markus vor. Wir gehen hinein in den Bericht, den Markus aufschreibt, das 15. Kapitel und Vers 50. Und da hält er zunächst einmal fest, Petrus leitet ihn an, das so zu schreiben. Er sagt, da ließen ihn alle im Stich und flohen. Alle Jünger, alle, die dabei waren, ließen Jesus im Stich, als sie ihn gefangen genommen haben und sind geflohen. Nur ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Markus hat dann gesagt, du Petrus, das stimmt nicht ganz. Ich war auch dabei und ich bin als einziger Jesus nachgefolgt. Allerdings habe ich das vielleicht ein klein bisschen unterschätzt. Ich trug nur ein leinernes Gewand auf dem bloßen Leib. Und als man mich festnehmen wollte, da ließ ich mein leinernes Gewand fahren und rannte nackt davon. Ich hab diese Geschichte gelesen und musste lachen und immer wieder lachen und habe mir das so vorgestellt, wie dieser Johannes Markus gedacht hat. Alle sind sie geflohen. Aber ich, der starke Johannes Markus, ich folge Jesus auch jetzt nach. Und dann gehen sie mir in die Wäsche und er springt nackig durch das Geschehen, durch die Szene. Versuchen wir uns das vorzustellen, wie dieser Johannes Markus nackig durch die Szene springt. Wer war dieser Johannes Markus? Also aus dieser Szene entnehmen wir schon, dass er offensichtlich ein junger Mann zu der Zeit war. Dann erfahren wir, dass er ein leinernes Gewand anhatte. Ein leinernes Gewand damals war das Zeichen von Wohlstand. Menschen, die etwas mehr Geld hatten, haben sich entsprechend gekleidet. Und so hat offensichtlich dieser Johannes Markus auch diesen teuren Stoff getragen, der gelegentlich für Nachthemden verwendet wurde, aber ganz bestimmt auch dafür, um Menschen, die gestorben sind, einzuwickeln. Also da war dann das Beste gerade gut genug. Aber er war in dieser Situation offensichtlich überhaupt nicht vorbereitet auf das, was auf ihn zukam. Und ich finde das bemerkenswert, dass er das so ehrlich berichtet. Er ist so ehrlich verletzlich. Er ist so ehrlich. Es geht ihm direkt an die Wäsche. Es geht ihm direkt unter die Haut eigentlich förmlich. Also peinlicher kann eine Situation eigentlich gar nicht enden, als dass du nackig davon springst und nackig nach Hause rennst. Und auch dramatisch ist es kaum noch dramatischer zu beschreiben, als es passiert ist. Wer war dieser Johannes Markus? Gut, man muss sich ein bisschen detektivisch auf die Spur machen, um diesem Johannes Markus nachzuspüren. Was wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte erfahren, im 12. Kapitel, Vers 12, das ist die Situation, wo Petrus auf wunderbare Weise aus dem Gefängnis des Herodes befreit wird und dann plötzlich sich in den Straßen wiederfindet und der Engel, der ihm gerade in die Seite gestoßen hat und gesagt hat, steh auf, Petrus, pack, zieh dir die Schuhe an, komm, geh raus. Der verschwindet und Petrus kommt langsam zu sich und merkt, es ist kein Traum. Da geht er in ein Haus. Apostelgeschichte 12, Vers 12 wird es uns berichtet. Nachdem er über seine Lage nachgedacht hatte, Petrus, ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trägt. Also die Mutter des Johannes Markus wohnte in einem Haus und wir erfahren, dass dort in diesem Haus eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt waren. Das heißt also, Johannes Markus wuchs in einem Haus auf. Wir erfahren nichts von seinem Vater, wir erfahren nur etwas von seiner Mutter. Und das Haus war offensichtlich so geräumig, dass sich eine große Zahl von Menschen dort zusammenfanden, um zu beten. Außerdem erfahren wir, dass die Mutter eine Magd hatte, Rode, die dann an die Tür kommt und es gar nicht glauben will, dass Petrus da vor der Tür steht. Dann erfahren wir, dass dieser Johannes Markus Paulus und Barnabas auf einer ersten Missionsreise begleitet hat. Das wird uns in Apostelgeschichte 13, Vers 13 erzählt. Und dass er ein weiteres Mal eigentlich davonrennt. Sie sind in Pamphylien und dann sagt Johannes Markus, ich habe keinen Bock mehr auf euch, auf die Reise, ich will nicht mehr weitermachen. Und er fährt nach Jerusalem zurück, während Paulus und Barnabas ihre Reise zu Ende führten. Das hat den Paulus derart aufgeregt und derart verärgert, dass als sie auf eine zweite Reise sich auf den Weg machen wollten, und Barnabas wollte den Johannes Markus wieder mitnehmen, da hat Paulus gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Paulus hielt es, Apostelgeschichte 15, Vers 38, für überhaupt nicht angebracht, jemanden mitzunehmen, der sie auf ihrer vorigen Reise in Pamphylien im Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Also, uns wird hier ein junger Mann vorgestellt, der offensichtlich noch nicht ganz entwickelt war, der offensichtlich ein bisschen wankelmütig war, der sich ein bisschen überschätzt hat, der gedacht hat, er könnte Jesus nachfolgen, hat aber dann die Kosten nicht wirklich überschlagen. Dann ist er mitgefahren, hat irgendwie sich halb eingebracht und dann ist es ihm aber zu viel geworden und er hat sich zurückgezogen und hat gesagt, nee, ich will nicht mitreisen. Und dann verursacht er eben auch durch seinen Wankelmut, verursacht er einen Streit. Denn in Vers 39 erfahren wir von Apostelgeschichte 15, darüber kam es zu einer so heftigen Auseinandersetzung zwischen Paulus und Barnabas jetzt, ob sie den Johannes Markus nochmal mitnehmen, dass sich die beiden trennten. Plötzlich trennten sich die Wege von Paulus und Barnabas. Und Barnabas, der offensichtlich auch mit Johannes Markus verwandt war, nahm Markus mit sich und bestieg ein Schiff nach Zypern. Gut, vielleicht ist das in der Natur dieses Barnabas, denn Barnabas bedeutet der, der andere ermutigt. Wenn du dich erinnerst, als Paulus nach Jerusalem kam und sich versuchte, nach seiner Bekehrung bei den Jüngern anzuschließen, da haben die sich so gefürchtet vor ihm und wollten gar nicht glauben, dass er ein Jünger Jesu geworden ist, dass Barnabas den Paulus aufnahm, der, der andere ermutigt, hat den Paulus aufgenommen, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen hatte und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesus verkündet hat. Also dieser Johannes Markus, der hat uns das Evangelium aufgeschrieben und es ist fast nicht zu glauben. Es ist fast nicht zu glauben, denn er macht eine unglaubliche Entwicklung durch. Er macht eine so unglaubliche Entwicklung durch, dass Paulus später schreibt, versuch so bald zum Timotheus, schreibt er das. Der Johannes Markus, der hat sich derart entwickelt, dass Paulus irgendwann sich mit ihm versöhnt hat und ihn sogar so toll fand, dass er dem Timotheus schrieb, im 2. Timotheus 4, Vers 9, versuche so bald wie möglich zu mir zu kommen. Er beklagt dann, dass Demas ihn verlassen hat und die Welt wieder lieb gewonnen hat und auch Crescens nach Galatien und Titus nach Dalmatien gegangen ist und Lukas der Einzige ist, der noch bei ihm ist. Und er sagt dann, bring, wenn du kommst, Markus mit. Er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Der Markus, Johannes Markus, wir wissen es, er kommt aus einem gebildeten Haus. Er konnte offensichtlich mehrere Sprachen, weil er auch dem Petrus als Dolmetscher zur Verfügung stand und er konnte schreiben und lesen. Diesen Johannes Markus, der so peinlich, so unglaublich nackig in die ganze Situation hineinstartet, der hat sich entwickelt zu einem Menschen, den Gott in wunderbarer Weise gebraucht hat. Petrus nennt ihn meinen Sohn, was bedeutet, dass er wahrscheinlich ihn zum christlichen Glauben geführt hat und ihn auch getauft hat. Das war typischerweise damals dieser Sprachgebrauch, ihn dann meinen Sohn zu nennen. Was mich an dieser Situation so ermutigt hat, war, dass Gott den Schwachen und den verletzlichen Menschen braucht. Es ist eine ganz realistische Schilderung. Johannes Markus hätte auch sagen können, Petrus, du, diese zwei Verse, die schreiben wir einfach nicht hinein. Auch, dass ich als einziger Jesus nachgefolgt bin, das schreiben wir nicht hinein. Schreiben wir einfach hinein, dass alle ihn verlassen haben und dann geht's weiter in der Geschichte. Aber nein, Johannes Markus hat gesagt, vielleicht ermutigt es jemanden zu sehen, wie schwach und wie verletzlich ich gestartet habe, wie selbstüberschätzt ich in die Nachfolge Jesu gestartet bin und welche Entwicklung ich durchlaufen habe. Und das ist ja auch das Spannende an diesen Berichten und das Authentische an diesen Berichten, wenn wir sie hören, dass uns hier ganz reale Menschen vorgestellt werden. Menschen wie du und ich, Menschen mit Fehlern und Schwächen, verletzliche Menschen, Menschen mit Zweifeln, Menschen, die auch mal richtig in den Sack hauen und richtige Fehler machen und es richtig versemmeln und dann aber von Gott gebraucht werden. Realistische Schilderungen. Und was mir das sagt und warum ich das so sympathisch finde, ist, ich nehme daraus eine starke Ermutigung, denn ich bin auch nicht immer stark, ich kann auch nicht alles, ich bin eigentlich oft auch schwach und fühle mich irgendwie verletzlich und ich bin so froh, dass dann andere Menschen dazukommen, damit umgehen, mich ergänzen und Gott mich trotzdem braucht. Und das ist das Spannende in der Situation, in der wir uns gerade befinden. Wir, du und ich, wir können uns jetzt von Jesus gebrauchen lassen. Und wenn du dich so schwach fühlst wie der Markus und wenn du dich so verletzlich fühlst wie der Markus und wenn du dich so vielleicht auch verwirrt fühlst und fragst, was passiert hier eigentlich? Was ist das mit dieser Krise, in der wir gerade uns befinden? Dann lass uns nicht uns so sehr fokussieren auf das, was wir im Augenblick nicht tun können, dass wir beispielsweise keine Gottesdienste in diesem Stil, in dem wir das bisher gefeiert haben, feiern können. Sondern lass uns darüber nicht vergessen, was wir in dieser außergewöhnlichen Situation tun sollten und tun können. Dass wir nämlich hingehen zu den Menschen und ihnen von dem Evangelium erzählen. Dass wir hingehen zu den Menschen und sie einladen, online zusammenzuschauen, dass wir gemeinsam über den Glauben miteinander reden, dass du anfängst, über deine Zweifel und über deine Erkenntnisse mit anderen Menschen zu reden. Denn unsere Vision, und vielleicht denkst du dir, Mensch, die habe ich ja auch schon tausendmal gehört und wir sagen das in unserem Trailer und jedes Mal sagen wir es mindestens zwei oder dreimal am Sonntagmorgen auch oder im Gottesdienst. Wir wollen so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus führen. Und unsere Vision war es nie, jeden Sonntag ansprechende Gottesdienste zu feiern. Das war nicht unsere Vision. Deswegen haben wir diese Gemeinde nicht gestartet und ins Leben gerufen, sondern das ist nur die Strategie gewesen, bis die Corona-Krise dazu führte, dass wir diese Gottesdienste in der Form im Augenblick nicht feiern können. Aber darin liegt eben diese große Chance, unsere Vision jetzt noch viel klarer umzusetzen. Denn es geht nicht darum, uns wieder zu fokussieren auf das, was wir nicht haben und uns zu fragen, wann kommen wir wieder in das Alte zurück, sondern es kommt darauf an, jetzt dich zu fragen, was möchte Gott durch mein Leben jetzt in dieser Situation tun? Wie kann diese vielleicht auch für uns alle schwierige Situation dazu führen, dass wir unsere Vision erfüllen, so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus zu führen? Und wir wollen dir damit helfen, wir wollen dich ermutigen und wir wollen dich vor allen Dingen auch auffordern, dass du beginnst, deinen Glauben zu leben, dass du den Glauben und die Nachfolge Jesu Christi für dich persönlich lebst, dass du für dich persönlich anfängst zu beten, dass du für dich persönlich anfängst, auch in der Bibel zu lesen. Wir gehen das Markus-Evangelium durch. Vielleicht magst du den einen oder anderen Abschnitt, den wir auch so etwas schneller übergangen haben, einfach nochmal für dich zu Hause nachlesen. Aber vor allen Dingen auch, dass du dich den Menschen zuwendest und dass du ihnen einfach das gibst, was sie jetzt brauchen. Denn du weißt ja, der Großzügige lebt. Der sein Leben gibt, der wird es gewinnen. Und wir müssen uns und sollen uns und dürfen uns jetzt in dieser Situation nach außen wenden zu den Menschen, die uns unmittelbar umgeben. Der Psalmist ermutigt uns in Psalm 8, Vers 4, wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen hast und sie an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Und diesen Blick müssen wir neu haben. Jetzt steht uns im Grunde alles zur Verfügung. Und ich glaube, wenn wir durch diese Krise hindurchgegangen sind, werden wir stärker sein und werden viel mehr Menschen erreicht haben als vorher. Der Psalmist sagt, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Aber du hast den Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Und das sagt der Psalmist auch über dich aus. Du bist mit Ehre und Würde gekrönt. Du bist jemand, den Gott gebrauchen möchte. Du kannst dich sicher gut mit diesem Johannes Markus identifizieren, der ein bisschen wankelmütig ist, ein bisschen noch den einen oder anderen Schubs brauchte und dann aber so stark von Gott gebraucht wurde, dass er uns das Evangelium geschrieben hat, das wir bis heute lesen. Paulus sagt das an die Epheser im Kapitel 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Können wir in dieser Situation erkennen, dass Gott auch das vorbereitet hat? Können wir in dieser Situation erkennen, dass Gott auch jetzt dich gebrauchen will? Ich höre schon von ganz vielen Orten, wo Menschen überall im Land sich treffen, den Gottesdienst zusammenschauen, miteinander Gemeinschaft haben, ein Mahl zusammen essen, über das, was sie gehört haben, reden, über ihren Glauben reden, sich gegenseitig ermutigen. Und das ist so fantastisch und das ist so eine große Chance und das wollen wir ausbauen und da wollen wir den Schwerpunkt drauf legen und dazu wollen wir dich ermutigen, dass du hingehst und guckst, wo finde ich Menschen, denen ich jetzt mit dem, was ich habe, dienen kann. Jesus möchte mit dir zusammenarbeiten. Jesus möchte mit dir zusammenarbeiten. Warte nicht auf irgendetwas, was in der Zukunft geschieht, sondern du kannst schon jetzt loslegen und mit Jesus zusammenarbeiten und Menschen in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus führen und der nächsten Generation, wie wir auch immer wieder zum Beispiel auch in unserem Lobpreisteam sehen, der nächsten Generation von der Liebe Gottes erzählen. Und indem du das tust, erfüllst du die Vision deiner Gemeinde. Erfüllst du genau das, was wir tun wollen. Als ich über diesen Text nachdachte, und ich muss natürlich sagen, dieser Flitzer, der hat mich fasziniert und ich musste viel darüber nachdenken, warum eigentlich überhaupt diese drei Verse dort stehen, habe ich ein bisschen weiter noch nach vorne gelesen und bin nochmal an dem Fest hängen geblieben, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, dem Passafest, das wir heute als Abendmahl feiern. Und in diesem Passafest nimmt er Brot. Markus berichtet uns das im Kapitel 14, Vers 22. Im Verlauf des Essens nimmt Jesus Brot. Und ich habe dieses Brot angeschaut, das Jesus da in seiner Hand hält. Und er nimmt es und er dankt Gott dafür und er bricht es in Stücke und gibt es seinen Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Weißt du, was mich an diesem Vorgang am meisten gestört hat? Nicht, dass er das Brot genommen hat, nicht, dass er das Brot gesegnet hat, sondern was mich am meisten gestört hat, war, dass er das Brot gebrochen hat. Und vielleicht kannst du dich, wenn du über diesen Text nachdenkst, vielleicht kannst du dich in diesem Brot erkennen, dass Jesus dich nimmt, dass Jesus dich in neuer Weise segnet, aber dass Jesus dich dann auch öffnet, dass Jesus dich verletzlich macht, dass Jesus dich offen macht für andere Menschen, was in diesem Brechen des Brotes symbolisiert wird. Geht ihr hin und gebt ihnen zu essen, sagt Jesus zu den Jüngern, als die 5000 Leute da lagen. Gebt ihr ihnen zu essen. Es ist eine Form der Schwäche, die wir erleben, eine Form der Verletzlichkeit. Aber durch diese Schwäche und diese Verletzlichkeit möchte Gott wirken, so wie Gott durch Markus, Johannes in besonderer Weise gewirkt hat. Jesus sagt zu dir, Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Noch einmal, Friede sei mit dir. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt auch dich. Johannes 20, Vers 21. Friede sei mit dir. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt auch dich. Und als wir so für dich und die Gemeinde gebetet haben, hatte Irmgard ein Gebet gefunden, das ich auch jetzt gerne noch mit dir beten möchte. Da betet Paulus im 2. Thessalonikerbrief, Kapitel 2, Vers 16. Wir bitten unseren Herrn Jesus Christus und Gott, unseren Vater, und das tue ich gerade jetzt, ich bitte dich, Herr Jesus Christus, und ich bitte dich, unseren Vater. Du hast uns deine Liebe erwiesen und uns in deiner Gnade eine nie versiegende Ermutung und eine sichere Hoffnung geschenkt. Vater, ich danke dir, dass du uns deine Liebe erwiesen hast und dass du uns deine Gnade geschenkt hast und dass wir in dieser Gnade eine nie versiegende Ermutigung und eine sichere Hoffnung geschenkt bekommen haben. Und ich bete, dass jeder, der jetzt gerade diesen Gottesdienst, diese Predigt hört, dass er in seinem Innersten ermutigt wird und die nötige Kraft bekommt für jede gute Tat und jedes gute Wort. Und darum geht es, dass du hingehst und eine gute Tat tust, jede gute Tat, und dass du in deinem Innersten dazu ermutigt wirst und die nötige Kraft bekommst, eine gute Tat zu tun, Menschen, die gerade jetzt in Not sind, zur Verfügung zu stehen, sie aufzurichten, sie aufzubauen und das Leben, das Jesus in dein Leben hineingegeben hat, weiterfließen zu lassen, ihnen gute Worte zu geben. Und wenn du heute Morgen oder heute Abend diese Predigt hörst oder wann auch immer du sie hörst und du möchtest für dich entscheiden, ja, ich möchte jetzt Jesus nachfolgen, dann entscheide dich dafür. Tu es wie Johannes Markus, tu es in aller Schwachheit, tu es in aller Verletzlichkeit. Sag, Jesus, ich möchte dir heute nachfolgen. Ich habe erkannt, dass du derjenige bist, der es gut mit mir meint, dass du mir meine Schuld vergibst, dass du mein Retter bist. Ich gebe dir, ich vertraue dir mein Leben an. Ich möchte dir nachfolgen. Jetzt beten wir noch das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Freu dich auf nächsten Sonntag, auf das Finale unserer Serie Nicht mehr weit und dann den Sonntag drauf auf den Start der neuen Serie Stärker. Wird für dich auch eine sehr ermutigende Serie sein, aber heute musst du gesegnet sein, heute sollst du gesegnet sein und ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst zusammen erleben durften. Was sagst du?
Ich bin zufrieden. Ich bin super zufrieden. Sehr